Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal hoffentlich mit besserer Audioqualität bzw. besserem Mikrofon. Ich bin wieder in Deutschland. Big G ist auch in Deutschland oder war eigentlich die ganze Zeit. Aber viel wichtiger ist, wo er freitags nicht in Deutschland sein wird. Das erzählt Big G am besten selber. Big G, du hast zufälligerweise Zugriff zu einer Karte bekommen, anscheinend.
Genau, ich werde am Freitag nach Paris fahren, um mir Samstagabend Le Crunch anzuschauen. Beim Rugby Club Unterföhring haben wir unser schottischer U20 Flyhalf, hat damals in Massy gespielt. Das ist der dritte Pariser Club, glaube ich, damals noch Pro D2, als er da gespielt hat vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung, 10 Jahren, bis seine Knie nachgegeben haben. Ich glaube, er hat da noch Kontakte und er hat mich schon vor Wochen gefragt, hey, willst du mitkommen? Und da dachte ich so, oh, naja, Schottland wird zu Hause gegen Frankreich verlieren. Es ist zwar immer noch Le Crunch, aber ich bin davon ausgegangen, dass Frankreich bis dahin schon die Six Nations gewonnen haben wird. Hatte mich dann aber letzten Freitag noch umentschieden aufgrund Donalds Meinung hier, weil du meintest, ja, du musst auf jeden Fall hin, auch wenn das Ticket 200 € kostet. Ja, man kommt noch relativ günstig mit dem Zug hin und Flug zurück. Ja, da werde ich am Samstag in Paris sein. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das Stadion eigentlich nicht so geil.
Auch wenn echt? Das... Oh, krass.
Ich weiß nicht. Also ich war letztes Mal da, Australien gegen Georgien bei der WM und irgendwie der Weg dahin war schon nervig. Das Drumherum war auch nicht so geil, weil da irgendwie nur so, also da waren Pubs, die wirklich darauf ausgelegt waren, glaube ich, nur Touris und Rugby-Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja.
Und ich empfand auch, man war sehr weit weg vom Spielfeld wegen, ich glaube,
echt?
Es ist auch eine Laufbahn da.
Also,
Aber es kann,
ja,
halt,
nein, also,
es kann natürlich auch daran gelegen haben, dass Wallabies Georgien damals auch nicht das geilste Spiel war und dass Georgien ich mir damals vom Spiel wahrscheinlich mehr erwartet habe.
Ich war zum Beispiel für WM 23 Irland gegen Schottland und da hatte ich so, weiß nicht, wo ich die Karten bekommen hatte, aber es war ganz weit hinten, aber ich fand trotzdem den Sicht halt gut. Klar ist man halt nicht so gerade dabei, aber ich finde atmosphäremäßig und das Drumherum finde ich eigentlich ganz okay. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, bei sowas würde ich halt nie Nein sagen. Es ist halt ja klar Geld, aber irgendwie für dich besonders oder Zugverbindung oder mehrere Wege dahin. Und ja, klar, kriegst du.
Wir spielen natürlich selber den Tag zu Hause gegen das luxemburgische Team Wolverdange, aber A, bin ich erkältet noch, schon seit einer Woche, und B, im Training letzte Woche ist mir jemand gegen die Hand gelaufen, die ist jetzt rot-grün-blau. Heute muss ich zum Röntgen. Ich kann so schon schlechten Ball fangen und passen. Das ist jetzt nicht besser geworden, nachdem die Hand so im Arsch ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich spielen würde am Samstag, ist auch sehr gering. Außerdem haben wir gerade 6 Props oder so, was echt viel ist für einen Zweitliga-Club in der zweiten Rugby-Bundesliga Deutschland. Also von daher, und es sind auch 25 Leute fürs Spiel angemeldet. Und
Wolverdorf
hat auch erst 3 Punkte, von daher. Ja.
Ich finde es so krass, dass du weiterhin, also dass du in dem Sinne immer noch spielst. Ich glaube, wo wir mit dem Podcast 2017, 18 angefangen hatten, hatte ich noch gespielt, aber ganz, ganz am Ende sozusagen. Und ich finde es krass, dass du weiterhin spielst. Ich bin immer noch so erstaunt. Also ich finde diese ganze Gedanken und Vorbereitung und quasi dein oder das Leben so ein bisschen da ausrichten. Ich kann mich so genau erinnern, wie das war. So Dienstag, Donnerstag Training, Samstag, Sonntag Spiel, sowas. Das ist einfach so irgendwie das ganze Leben irgendwie beeinflusst. Und das ist für mich so lange her, dass ich einfach vergessen habe, wie das überhaupt ist, wie stark eine Rolle das hat, nimmt. Und ich frage mich einfach, wie Leute das eigentlich auch so professionelle Spieler mit Kindern und so, weil die auch, also ich kann auch, es gibt viele professionelle Spieler, die können auch 3, 4 Kinder haben, Mitte 30 sind, spielen halt weiterhin, wie die es halt alles unter einem Hut kriegen.
Gut, aber da wird die Partnerin wahrscheinlich in
Ja, na
99% der
klar,
Fälle zu
natürlich
Hause.
ist trotzdem einfach, das hat natürlich, das ist halt ein Job, aber das hat mehr sein Job und es hat irgendwie so das ganze Leben mit einnimmt. Und wir wissen, wie es so amateurmäßig ist mit Verpflichtungen und WhatsApp-Gruppen und hin und her
Ja.
schreiben und Orga und solches. Und dann muss man halt quasi sagen, dass das professionelle Struktur hat, noch krasser das ist. Aber jetzt weichen wir vom Thema halt ab. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Kannst ein paar Bilder und kannst nächste Woche berichten, wie das ist.
Ja, vielleicht nehme ich ja direkt mal danach oder davor ein bisschen was auf, wenn ich das Mikro mitnehme, also das mobile Mikro mitnehme
Nice.
oder so. Ja, ich bin sehr gespannt, ne? Also ich habe
An
eben gerade Hotel gebucht und Sonntagabend dann wieder zurück um 10 oder so.
Vielleicht können wir da anfangen, weil ich glaube, das spannendste Spiel des Wochenende war auf jeden Fall Schottland gegen Frankreich. Selten schaue ich mir ein ganzes Spiel von Nicht-Irland an, aber das habe ich mir nochmal gegönnt. Ich habe es, während ich unseren Whirlpool Hot Tub angefeuert habe, am Samstag geguckt draußen und dann jetzt gestern früh nochmal im Ganzen angeschaut. Und vielleicht fange ich halt mal so kurz an. Ich war erstaunt auf jeden Fall, wie eng das war, phasenweise. Und ich war so, jetzt nachdem ich das zweite Mal geschaut habe, war ich ein bisschen überrascht, wie schnell Frankreich so ein bisschen quasi den Self-Destruct-Button gedrückt haben.
Ja.
Es war ja klar, es war relativ klar, dass Dupont irgendwie nicht seinen besten Tag hatte und ein paar andere Leute auch. Aber die, meiner Meinung nach, diese herausgefangene Pass von Stain, ab dem Moment war es quasi das Momentum-Shift komplett. Und man hat zum allerersten Mal gesehen, dass die Köpfe von den Franzosen ein bisschen nach unten gegangen sind. Und dann haben die gemerkt, ne?
Das wird hier
Und
schwierig.
was auch krass war, ist, dass quasi circa 40 Minuten lang Frankreich gar keinen Punkt erzielt hatten. Das muss man erstmal Revue passieren lassen, dass es hat. Das ist schon eine Hausnummer. Am Ende, klar, haben die, glaube ich, mal die letzten 15 Minuten irgendwie mit 26, 3 Punkte irgendwas so gewonnen. Das würde ich ein bisschen an der zweiten Stelle stecken. Aber wie gesagt, bei mir war so überraschend, dieser Punkt von, wir verlieren ein bisschen die Kontrolle. Und dann haben die eigentlich alles so ein bisschen wild gemacht. Und zwei Punkte sind mir so quasi aufgefallen. Also Dupont auf jeden Fall war so ein bisschen nicht sein normales Selbst. Das hat man gesehen auch in seinen Besprechungen oder Auseinandersetzungen mit dem Schiedsrichter. Aber Gatti hat relativ viel, sehr viel von der Bank gewechselt. Und man muss so ein bisschen gucken, weiß ich nicht genau, welche Minute, können wir mal gleich rausfinden. Aber das war, wo Gelonge muss da runter mit HIA, dann darfst du halt wechseln. Ne? Also nicht permanent, aber darfst du wechseln. Und relativ schnell danach, gucken wir mal auf die Timeline wahrscheinlich, aber relativ schnell danach hat er also vier oder fünf Leute noch von der Bank quasi gewechselt, sozusagen. Lass mich kurz gucken, wo das war nochmal, dass ich halt nicht zu viel Quatsch erzähle. Genau, 42. Minute, Mr. Gelonge runter.
Ja.
Und Nucci kam halt rein. Und dann kam Versuch von Ben White und Erhöhung von Russell. Aber dann kam halt Mowacke, Flamand, Miafu und Barassi. Das sind vier Leute plus eigentlich Nucci dazu. Fünf Leute auf einmal. Und klar haben wir diese Idee von Bomb Squad und solche Sachen. Aber das war meines Erachtens nicht das richtige Move dort. Das hat so umso mehr so sehr früh so ein Chaos reingebracht. Und ich glaube, die Spieler, die auf dem Platz gewesen wären, hätten nochmal mit durchatmen und so, ey, alles cool, ist noch nicht so weit auseinander, das nochmal geregelt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mehr Chaos gestiftet als gut. Also, das war so mein Gefühl von Galti hat da vielleicht irgendwie selbst in Geduld ein bisschen verloren und passend dazu, also viele Leute haben das vielleicht schon gehört, aber Gardier hatte im Vorfeld des Spiels bemängelt, dass der Umkleidekabine so klein ist.
Ja. Und
Ja.
in der Mitte ist auch noch irgendwie so ein
Und
Ding drin oder so.
das Krasse ist, ich meine, die Umkleidekabine gibt es schon seit 20
20, 30
Jahren.
Jahren.
Also, das irgendwie war irgendwas bei Galti in der Vorbereitung vom Spiel. Vielleicht hat er so ein bisschen aus dem Training gemerkt, wir sind nicht so drauf. Oder vielleicht hat er doch so ein bisschen gemerkt, ah shit, Schottland ist doch eigentlich besser, als wir gedacht hätten. Oder. Aber irgendwas war drin und ich glaube, diese Wechseln und dieses Unruhe, man hat gemerkt nach den Wechseln und so, dass viele Leute, besonders die Leute, die eingewechselt wurden, haben so gedacht, ey, wir liegen hinten, ich muss selbst was machen.
Ich
Also
muss was tun.
Miafu hat mehrmals so alleine Sachen gemacht. Es hat mal gut geklappt mit so einem Offload und mal nicht. Und das war so sehr viel allein. Also ich entscheide alleine, ich entscheide alleine. Und dann fing es an bei Dupont und Jalibert auch, dass sie dann gesagt haben, boah, ich muss es selber richten. Ich muss es halt richten. Und bisher war es nicht so. Frankreich hat bisher gewonnen, weil es dieses Ich in der zweiten Stelle gestellt haben und gesagt, wir, und dann klappt es. Und dann sehe ich gut aus. Aber nicht ich und dann, ne, es war so ein bisschen Ego ist das Falsche, aber Alleingang. Und das war meines Erachtens, wo die zu früh gedacht haben, das Spiel geht von uns weg. Aber das Spiel war noch zu retten, tatsächlich. Also erst danach ging es komplett aus dem Ruder. Ne?
Ja, ganz interessant. Wenn wir später auf England, Italien nochmal zu sprechen kommen, da bin ich der Meinung, da hat man viel zu spät gewechselt. Also in der 75. oder 76. Minute, wo man dem Spiel hinterherläuft, da hätte man eher reagieren müssen. Aber wie du sagst, also in der 42. Minute direkt oder mehr oder weniger nach der Halbzeit, die Leute da reinzubringen, die dann. Der Druck ist dann so groß, dass, wie du sagst, die Leute wollen dann unbedingt was machen und sind dann übermotiviert. Ja? Und dann, die haben drei, vier wirklich dumme Penalties weggegeben oder so. Also zweimal Cleaning past the Ruck oder Kroh hält irgendwie ein Fest, glaube ich, irgendwas.
Der
Also
hat
wirklich so
Fenroso getackelt vom
sehr
Boden, ne?
uncharakteristische Sachen und das auch schon so recht früh im Spiel. Ne? Aber Credit an Schottland. Also erstmal muss man die Punkte erzielen. Die haben wirklich aus dem offenen Spiel, aus Standardsituationen und auch Druck in der 22, also verschiedenste Situationen, immer Versuche erzielt. Ich würde aber sagen, das konnten, also man weiß, dass Schottland das kann. Wo man wirklich Schottland Credit geben muss, ist die Verteidigung, die halt Frankreich dann, glaube ich, ein bisschen verzweifelt. Also das hat dazu geführt, dass Frankreich dann immer frustrierter wurde, sage ich mal so.
Was auch zu erwähnen ist, es ist quasi 50 zu 40 ist es zwar geendet, aber Schottland hat einiges an Punkten liegen lassen. Und eigentlich war eine glattrote Karte verdient für Frankreich, für Fingers in the Eyes. Und dass das nicht, also TMO war an dem Tag nicht dort. Also TMO war anscheinend nicht besetzt als Aufgabe, weil das hat man live, also ich habe es live gesehen, ohne Bullshit, live gesehen. Dann, als ich das Spiel live gesehen habe, haben die gleich danach eine Wiederholung von dem Tat gemacht, wo es gesagt hast, was machen seine Augen da? Das heißt, der Tiamu hat es live nicht gesehen, hat es in einem Fernsehen-Review da nicht mal gesehen und später nicht mal angeschaut.
Ja,
Und
sehr
erst
cool.
nach dem Spiel. Und man kann halt sagen, ja, hat am Ende keine Relevanz. Jégu war das Spieler. Jégu hat dann später einen Versuch gelegt, zum einen. Zum anderen war er noch in vielen Sachen involviert. Und
Ja.
zum dritten, wenn die halt noch einen Mann verloren hätten, dann glaube ich nicht, dass Frankreich so viele Punkte geholt hätte.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Also Schottland hat zwei, ein, zwei, drei Versuche liegen lassen und hätte noch mehr punkten können, ne? Also
Was
wirklich.
hältst du? Ich wollte quasi auch so anfangen mit grundsätzlich, was hältst du von Angus Gardner als Schiedsrichter? Nicht nur in dem Spiel, sondern allgemein.
Kann ich, also wenn ich über Schiedsrichter so nachdenke, fällt mir zu ihm jetzt nicht viel Negatives ein. Also. Aber auch nicht viel Positives, was eigentlich ganz okay ist, weil der Ref soll ja nicht im Mittelpunkt des Spiels stehen. Also ich denke halt
Findest du?
an so Carl Dixon ist jemand, der sehr pedantisch ist. Dann gibt es noch einen anderen, Matthew Carley ist, glaube ich, auch sehr pedantisch.
Das ist genau, worauf ich hinaus wollte, ist, Carl Dixon will sozusagen ein bisschen, so ein bisschen Wayne Barnes teilweise nachgemacht, will quasi sich auch, es will so, soll so zwei Mannschaften geben und ich als dritte Mannschaft sozusagen, ich bin auch dabei. Und das bei Carl Dixon, das haben wir auch beim Elon Wales-Spiel gesehen oft. Und es ist ja gar keine Kritik an sich, es ist halt nur der Stil des Spiels. Also Gardner hat versucht in einem Spiel, und das macht er oft, was das Negative dabei ist, er es nur auf Englisch macht natürlich. Das ist so zum Nachteil für die französischen Spieler meines Erachtens. Aber er coacht ist das falsche Wort, aber er kommuniziert extrem viel. Das heißt, er lässt das Spiel laufen. Und dann wurde halt später, er weiß später, kann es immer noch korrigieren. In dem Sinne, es war ein Beispiel, wo er gesagt hat, boah, I didn't see a knock-on, for me no knock-on. Also er erklärt das quasi, weil er weiß, auch wenn ein knock-on da gewesen ist, dann spielen wir zwei, drei Phasen und entweder Linienrichter sagt, ey, sorry Bro, da war halt was, oder TMO sagt, sorry Bro, da war halt was. Und ich finde, das ist halt relativ gut und er kommuniziert extrem gut. Was als Nachteil für die Franzosen ist auch wenn du mächtig Englisch beherrschst, was die meisten Spieler bei Frankreich können, und manche sind halt quasi auch, naja, manche sind quasi auch aus Fiji und solche, also wo die halt mit Englisch groß geworden sind, dann nicht von Französisch. Aber das Problem ist, in diesen emotionalen State und wilden Phasen, dass der Schiedsrichter irgendwas sagt und du hast so 50% so verstehst. Ich finde das halt quasi schwierig für den, und das ist bei den französischen Schiedsrichter, auf Französisch machen die jetzt viel, aber dann nicht quasi in einer Fremdsprache. Also eigentlich, ich weiß halt nicht, ob zumindest bei Gardner und Co., dass sie zum Beispiel nicht mal die Nummern machen können. Also das macht zum Beispiel Matthew Carley, versucht es zumindest auf Französisch mit den, ne, also Nummern und solches, weil ein Beispiel war, Gardner sagt, was 7 oder so was, 7 hat irgendwie ein V-Spieler, 7, 7, 7, also 7, 7. Also Set ist halt nicht so weit geholt, also keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen entgegenkommen, weil er ist halt, finde ich, ein super Schiedsrichter, wenn wir als Zuschauer ein Spiel mit Flow sehen wollen. Wenn wir ein Spiel ohne Flow sehen wollen, dann nehmen wir vielleicht einen französischen Schiedsrichter rein, der auf Englisch halt macht. Da haben wir genügend Beispiele davon. Oder die englischen Schiedsrichter, die so ein bisschen so wie du sagst, pedantisch, das ist trotzdem halt richtig, aber sich mehr in Szene setzen wollen. Und deshalb fand ich, dass er einen perfekten Schiedsrichter für Schottland, Frankreich, weil beide Mannschaften wollten halt spielen, beide Mannschaften wollten halt liefern. Und es ist nicht irgendwie, Frankreich ist implodiert und hat Kacke gespielt, sondern Schottland hat einfach gesagt, wir greifen halt an, auch wenn wir vorne liegen und weiter vorne, spielen wir trotzdem, wir greifen an, weil damit gewinnen wir. Wenn wir jetzt nur verteidigen und den Ball wegkicken, werden wir halt einkacken. Und das war halt super schlau von Schottland.
Einige Versuche, also Frankreich, was sagst du so zu, wenn man mal, fallen dir einzelne Spieler auf oder ein, die vielleicht nicht so auf der, Dupont hast du schon erwähnt, die nicht so auf der Höhe des Geschehens waren? Also mir fällt Moefana ein. Also ein, zwei Versuche sind ja mitten in der Mitte gefallen und super einfach passiert. Es gibt öfters Coaches, die sagen, okay, if they beat us on the outside und die haben da eine numerische Überzahl, das ist okay, damit kann ich leben, in Anführungszeichen. Aber das Schlimmste ist, vor allem als Defense-Coach, wenn du mitten durch die Mitte aufgesliced wirst, sagt man so schön, oder also durchgeschnitten wirst, wo halt eigentlich, es sind genügend Verteidiger da, die Zuordnung müsste stimmen und bei irgendwem stimmt dann doch nicht die Zuordnung oder irgendwem, bei dem die Zuordnung stimmt, tackelt halt nicht richtig oder so. Und bei dem einen
Das Problem.
Versuch ist ganz klar Moefana schuld, joggt so ein bisschen durch die Gegend, hat mich auch an die Engländer erinnert, also nicht so auf der Höhe des Geschehens und das hat man im gesamten Spiel bei den meisten gesehen.
Es ist so ein bisschen zwei Sachen. Es ist ein bisschen die Rechnung von Gartier ja zu früh gewechselt. Der Portier hat er rausgenommen in der 44. Minute, also wo die anderen, also wo diese große Gruppe gemacht hatten. Das heißt, die Hände waren ein bisschen gebunden, was er in der Hintermannschaft hatte. Und Moefana hat sein nicht sein bestes Spiel, kam später dann wieder doch ins Spiel. Hat sein nicht sein bestes Spiel. Die zweite Rechnung ist, dass Gaethje hat quasi relativ viel durchgewechselt von Center Pairings. Und dann ist Mo Ifeanyi plötzlich da, hat so nicht sein bestes Spiel, aber neben ihm ist halt jemand, mit dem er halt auch wenig gespielt hat, mit Barassi. Und ich glaube, das ist quasi so ein bisschen das Risiko, wenn man halt so sagt, okay, wir machen so ein 6-2-Split in der Richtung, weil er hatte ja Barassi reingenommen, dann hat er nur auf der Bank Zerrant, der hat ein Gedränge ist eigentlich. Das heißt, er ist ein bisschen gebunden, was er halt noch wechseln kann. Und deshalb meinte ich mit diesen großen Wechsel, war es halt so zu früh alle
Verbaut
Karten
man sich schon eine
gespielt.
Menge.
Und das ist halt so die Sache. Dann muss man Zerrin auf der Bank lassen, weil man muss irgendjemanden noch so auswechseln haben. Und das war halt so dieses zu früh, so ein bisschen so, wir müssen da krass was machen. Das war für mich, also weil den Punkt, wenn du was so anschneidest, Mo Ifeanyi war so ein bisschen schuld, aber Marchand war auch ein bisschen schuld und der hat ihn quasi ausgewechselt. Also, das war so, was wollte er genau damit ausdrücken? Klar, durch die Mitte, das kann halt passieren, aber ich finde, es waren halt, was ich so krass fand, ist, also so ein bisschen random Sachen, weil ich glaube, die meisten Sachen habt ihr zu Hause schon gehört oder habt ihr selber so erkannt. Auch spannend war, also es wird jetzt durch den Home Broadcaster sozusagen, also der das quasi überträgt, werden die Leute zur Auswahl für Player of the Match gestellt. Und zu Player of the Match war zum Beispiel Stain und so weiter und so nominiert. Aber von französischer Seite, Gelange, der in der 42. Minute ausgewechselt war und kam nicht zurück wegen HIA als Man of the Match Vorschlag. Also entweder haben die ein anderes Spiel als wir geguckt oder er hat das Halbzeit seines Lebens geliefert. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Er hat eine okay Halbzeit, gute Halbzeit, war in vielen Sachen involviert auf jeden Fall. Aber gegen das Ende des Spiels, das ist keine Ahnung, 70. Minute, schlagen jetzt vor die vier Leute. Also entweder, also ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Also der TMO war auf jeden Fall nicht anwesend. Vielleicht waren die Heimkommentator auch nicht anwesend. Aber vielleicht kann man eher so das Positive heben. Aus der schottischen Seite zum Beispiel Jack Dempsey. Also wir
Jack
haben
Dempsey,
erlebt.
Ballcarrying, Arbeit auf dem Boden, obwohl ein, zweimal
Weißt
dachte
du,
ich, hätte.
was einfach krass ist, ne? Also muss man sich vorstellen, er hat Weltmeisterschaft 2019 für Australien gespielt, ne? Und dann hat nicht wieder und dann kam er nach Schottland so. Aber war er so schlecht in Australien, dass sie ihn halt gehen lassen hatten? Weil der ist einfach ein Schlüsselspieler für Schottland. Also der hat einfach, der erinnert mich sehr an seine Kontaktartenweise wie CJ Stander, also wie er einfach rein mit so Wumms hat reingeht. Aber er hat auch so ein bisschen schnelle Füße und dieser Verbindungsspiel. Also er spielt halt so wie ein Acht, der auch noch mehr andere Leute in Szene setzt. Und klar kann er diesen harten Meter halt machen und solches, aber er hat auch so diesen feineren Touches sozusagen. Das fand ich halt extrem gut und ich finde, dass da haben die gemerkt, der ist wirklich ein Schlüsselspieler für uns.
Ah,
Zwei
Jack
andere.
Dempsey, wirklich australisches Produkt, U18 durchlaufen, U20 durchlaufen, 14 Spiele für Australien nach der WM 2019 nicht mehr aufgestellt. Ich glaube, dann hat er noch ein, zwei Jahre bei den Waratahs gespielt. Naja, und dann wird er sich gedacht haben, okay, ich komme hier nirgendwo mehr rein. Warum nicht Opportunities, Möglichkeiten außerhalb wahrnehmen? Ist halt die Frage, wie viel Geld hat Australien da gehabt, um. Ne?
Ich will, also das Ding ist, also viele, also oftmals gibt es halt eine Debatte in Irland oder gab es so vor ein paar Jahren, zumindest eine größere Debatte in Irland, über so ausländische Spieler oder Spieler, Project Players damals, also wovon Gibson Park und Doe hat noch so ein bisschen Beispiele sind. Also Gibson Park war halt kein Superstar-Spieler in Neuseeland zum Beispiel, war halt so ein bisschen unterm Radar und eigentlich Irland hat ihn dazu ausgebildet zu dem Spieler, was er jetzt ist. Und
Man hat das
Lowe
Potenzial
teilweise
gesehen.
auch. Lowe war eigentlich am Rand von All Blacks und hat mit einer Verletzung und gerade nicht so geschafft. Also Lowe ist ein bisschen anders. Aki aber auch ist noch ein Beispiel von, der ist eigentlich in Irland quasi aufgeblüht. Er war halt gut bei den Chiefs und so. Ja, Kanter, Tanner, Manga und also war am Rande von All Blacks auch. Aber bei Schottland, die haben einfach so gezielte Spieler so aus dem Ausland nochmal geholt. Und wenn du halt quasi auflistest, wer da sehr wichtige Rolle für den hat, ist zum Beispiel, haben wir erzählt, Jack Dempsey ist einer, Tui Pelotu ist aber noch einer, natürlich. Und Schumann hatte auch, nachdem er halt so ein paar Spiele nicht so top war, hat er einen extrem guten Spiel geliefert. Und das ist halt so Leuten auf Positionen, wo Schottland vielleicht nicht so mega Tiefe hatten, haben die so ein paar Leute da, also Schumann eigentlich aus Südafrika ursprünglich und Tui Pelotu, Australien zum Beispiel, oder Dempsey auch. Und da haben die einfach so ein paar Leute, die einfach so wirklich Schlüsselspieler geworden sind. Und ein Spieler würde ich halt auch noch erwähnen, wovon ich einfach mega überrascht, also positiv überrascht war, war Hugh Jones.
Ja, stimme ich
Hugh
zu.
Jones ist
Ja.
als 13, er hat einfach diesen Platz ganz außen gehabt. Also als Verteidiger, aber mehr als Angreifer. Und der ist so schnell. Sein Antritt ist unfassbar. Und da hatten die Franzosen extrem Probleme mit. Und das heißt, dass bei Frankreich, was hat so die Schlüssel zwischen 13 und Ecke, also die letzten zwei Leute, hat Hugh Jones immer angegriffen und hat immer Meter gemacht
Immer
oder
Meter
jemand
gemacht,
anders
immer
ins
den Ball
Netz.
sauber präsentiert, nicht den Ball
Und
verloren.
man muss sich vorstellen, die Eckspieler haben die Versuche gelegt, aber die Arbeit kam von 12, 13 sehr oft. Und Jones war oft einfach so, hat zwei Leute gebunden und noch gepasst. Also er ist extrem wichtig. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, er wechselt nach Toulon
Toulon,
oder nach Frankreich. Und das finde ich ein extremer Verlust für schottischen Rugby. Also wird halt noch spielen können, wenn er Bock hat, natürlich. Aber dass er gehen darf, ist schon krass, weil er hat
Ah, Muni, Muni,
schon.
Muni, Muni, Toulon wird da richtig Cash hinlegen, denke ich mal,
Ja,
ne?
ist klar, gönne ich ihm,
Alter, ich
also
meine,
extrem
ich
geil.
spiele lieber bei 22 Grad in Südfrankreich Rugby als bei 8 Grad im Nieselregen irgendwo in Glasgow oder in Belfast, wenn es auswärts in die Eurosea irgendwo geht. Nicht, no offense.
So
Ne?
racist,
Aber
so
Hugh Jones, ich stimme
racist.
zu, ich habe Fantasy-Punkte gecheckt. Ich hatte ihn in einem Fantasy-Team, kriegt irgendwie irgendwas zwischen 10 und 20 Punkten, ich war, oder glaube ich. Und ich dachte mir auch so, der hat so viel Arbeit geleistet, die man dann nicht sieht. Carl Stein kriegt hier die Credits und vielleicht ein oder Darcy Graham, weil das sind die Winger, die am Ende den Ball fangen und einlaufen. Aber genau wie du sagst, diese Groundwork, diese Basic-Arbeit, diese Gruntwork, die man, die Leute machen müssen und die oftmals Leute nicht sehen, stimme ich vollkommen zu. Und 12, 13 Channel ist auch immer noch einer, der am schwierigsten zu verteidigen ist. Das muss man auch noch dazu sagen, ne?
Aber was halt einfach hilft, ist diese Geschwindigkeit und dieser Antritt. Das ist einfach, darf man halt nicht so unterschätzen,
Nochmal,
sag ich mal.
wir müssen weitermachen. Schottland, noch ein, zwei Sachen. Also Frankreich war führend in so vielen Stats, was Offloads angeht, Dominant Tackles, noch vier, fünf, sechs andere Stats. Das hat Schottland wirklich alles mit viel Disziplin, harter Arbeit unterbunden. Vier Penalties im gesamten Spiel weggegeben. Nur vier im Gegensatz zu 10. Das heißt, wenn du nur vier Penalties weggibst, dann gibst du natürlich dann eine Mannschaft wie Frankreich, die auch viel mit dem Ball vielleicht spielen will oder zumindest spielen kann, wenn du denen keine Möglichkeiten gibst, ein Lineout, ihr eigenes Lineout dann zu haben und von da aus zu spielen, das ist schon mal extrem viel wert. Also das muss man auch sehen, ne? Vier Penalties im internationalen Rugby, das ist schon sehr wenig und auch sehr gut, sag ich mal. Alles, was eigentlich einstellig ist, ist gut, aber wirklich unter fünf zu bleiben, Respekt. Und wie gesagt, Frankreich hat 10 Penalties. Davon waren halt drei, vier wirklich, also Cleaning Past the Ruck und so. Wir kommen noch aufs England-Spiel. Da gab es auch wirklich einige dumme Aktionen und das hat sich Schottland nicht geleistet. Darüber muss man auch mal reden und das positiv rausstellen. Ja, Revolving Doors für Gregor Townsend. Der hat viele richtige Einwechslungen gemacht.
Nee, Sliding Doors, Sliding Doors.
Ah ja.
Revolving Doors ist was anderes.
Revolving ist, wenn man rausgeschmissen wird, ne?
Ja, genau, und oft. Sliding Doors im Moment ist einfach so, ja, also vielleicht, also ich glaube, die Schotten werden halt natürlich wütend sein, das Spiel in Rom verloren zu haben, weil ich meine, jetzt sonst wären die on course for the Grand Slam. So wie es jetzt ist, ist trotzdem größte Potenzial, würde ich mal sagen, bei Frankreich. Frankreich Favorit. Eigentlich müssten die auf jeden Fall verlieren und wenn dann und bla bla bla. Diesen Bonus-Point-Versuch für Frankreich war doch von Bedeutung zum Ende des Spiels. Wie gesagt, da kommen wir zurück zu Giroud. Es wird jetzt im Citing Commissioner und so vorgelegt und alles bla bla bla. Ich hoffe, also ich hoffe nicht böse, will ich so sagen. Ich hoffe, er kriegt eine große Strafe dafür, weil diesen Art und Weise finde ich, also das
Ja,
hat mit
geht
Rugby
nicht.
nichts zu tun. Warum die Leute das halt machen, verstehe ich nicht. So eine Kultursache. Don't know. Und es wurde halt nicht sehr viel darüber gesprochen. Ich habe schon einige Podcasts gehört und es wurde halt wenig erwähnt. Verstehe ich halt nicht. Verstehe halt nicht, warum es nicht so ein Review von den ganzen Television Match Officials, ganzen Prozess da aufgestellt ist, warum sowas hat nicht aufgefangen werden kann. Let's see. Du hast aber gesagt, wir müssen halt weiter. Wir können auf jeden Fall Schottland den tollen Sieg
Machen wir jetzt mal
und
kurz Pause.
machen wir eine kurze Pause und sind wir gleich wieder da in Teil 2 von Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vorpass Teil 2. Big G und ich sprechen über die Six Nations am Wochenende, über Schottland und Frankreich haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Wörter gewechselt. Andere große Überraschung und das, was also wahrscheinlich du und ich beide so ein bisschen prognostiziert haben, aber die Art und Weise so nicht, war der Sieg für Italien in Italien gegen England.
Ja.
Man hätte vielleicht im Vorfeld sagen müssen oder gesagt, oh, es müsste irgendwie alles stimmen für Italien und England muss einen schlechten Tag erwischen. Aber man muss gestehen, Italien hat nicht besonders gut gespielt und hat trotzdem gewonnen.
Gucken wir mal kurz, wann sind die Versuche gefallen? Italien hat nur zwei Versuche erzielt, einer ganz recht früh, beziehungsweise in der ersten Halbzeit und einer in der 70. Minute. Ich habe das Spiel zweimal geschaut. Ich habe es nicht live geschaut, weil ich in Köln war, als sie auswärts in Köln gespielt haben, ich aber selber nicht gespielt habe. Also ich habe im Zug das mit einem englischen Kollegen vom Rugby verfolgt, der auch recht angefressen war, logischerweise. Als ich nur den Live-Ticker gesehen habe, dachte ich so, ja, also das schien es so, da, wie bis jetzt so dargestellt, dass England eher dominanter war. Hatte ich auch ein bisschen das Gefühl und sich eher selbst im Weg stand. Und ich war überrascht, dass Italien nie wirklich einen Grip on the Game, sagt man so schön, hatte. Aber England ist nie davon gezogen, lag nur einmal 18 zu 10 länger vorne und dann ist durch die gelbe Karte wahrscheinlich das Momentum gewechselt. Also England hätte die Chancen selber in der Hand gehabt, hat aber nie aus irgendwelchen Gründen, auf die wir noch eingehen, irgendwie den Sack zugemacht oder irgendwie dominanter auftreten können. Man hatte Italien eigentlich einigermaßen unter Kontrolle. Wie du sagst, Italien fand ich nicht gut. Brex wurde ausgewählt. Also erstmal Brex, bitte kein Scrum Cap als Nummer 13 tragen. Absolut unmöglich. Das ist gelbe Karte von mir. Sieht auch gut aus, der Typ. Also sollte er eigentlich auch nicht das Scrum Cap tragen. Wurde in der 50. ausgewechselt. Man hat von ihm nicht so viel gesehen. Italien hat aber, wie gesagt, immer solide mitgespielt, ist immer drin geblieben. Und England hat keine Punkte gemacht. Also eigentlich stand England hier sich wieder selber im Weg. Ja. Aber historischer Sieg. Ne? Ich meine, was haben wir in den letzten 10 Jahren hier alles erlebt oder in den letzten 11 Jahren? Japan schlägt Südafrika, Irland gewinnt die Testserie in Neuseeland, England gewinnt Testserie in Australien und jetzt so ein Spiel. Also ich meine, was für ein Glück wir haben. Das ist von 35 Spielen oder 33 das erste Mal, dass Italien die zu Hause schlägt. Aber es war halt wegen der Emotionen und der Brisanz wahrscheinlich aufregender, als das eigentliche Spiel wirklich war. Wäre das hier Irland Wales gewesen, würden wir sagen, oh, das war jetzt, it's not a classic.
Man muss positiv Bescheid sagen, auf jeden Fall Mancello, sehr, sehr stark. Man muss ihn wirklich das Lad lassen. Der würde wahrscheinlich in jeder Top-Mannschaft reinlaufen und wirklich Akzente setzen. Das muss man wirklich untermauern. Und ich habe es mal vor ein paar Wochen erwähnt und ich will halt nicht sagen, toll ist so, aber Leiner ist einfach. Das ist so ein mega Gewinn für den, für Italien, dass er sich entschieden hatte, also gegen England, komischerweise, oder Australien, aber für Italien zu spielen, weil erstens, er ist halt ein Workaholic. Ich habe das Interview mit ihm gehört, der war bei ITV dann danach mit Johnny Wilkinson so gesprochen. Der spricht so ein bisschen komisch, man kann so ein bisschen so seine Art und Weise, vielleicht auch seinen Akzent so nicht genau platzieren. Ein bisschen so eine Mischung, weil er wahrscheinlich so viel umgezogen ist und so. Aber der ist eloquent in dem, was er sagt. Er versteht das Spiel, er ist halt nicht egoistisch. Er hat einfach so gesagt: Hey, wir sind eine gute Mannschaft, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir vertrauen den Leuten, wir vertrauen die Coaches, wir haben ein gutes Team, wir wissen es, wir müssen es quasi anderen Leuten zeigen oder auf dem Platz zeigen. Und ich glaube, dass er und unter anderem jemand ist, der wirklich so eine mega Bereicherung für den ist, weil er ist extrem schnell, er jagt jeden Ball hinterher und wenn er so ein bisschen Platz hat, ist er schnell und gefährlich. Und ich finde halt quasi, er ist jemand, der so ein mega Gewinn ist für Italien. Und dann hat er auch auf jeden Fall sehr gut gespielt und hat bisher im ganzen Turnier sehr gut gespielt, muss ich gestehen. Jemand, der im ganzen Turnier nicht gut gespielt hat, aber eigentlich in dem Spiel gut gespielt hatte, bis dem Punkt, war Mauro. Ich bin der Kapitän von der Mannschaft, aber habe anscheinend keinen Bock mehr auf Rugby, Itoje. Erstens muss man dazu sagen, es ist halt eine absolute idiotische Sache, was er gemacht hat. Wenn er nicht der Kapitän wäre,
Erklär noch mal
wäre
den
es
Leuten,
nicht
was
so
er kurz
schlimm.
gemacht hat, was wirklich keine
Genau,
gute
er war
Idee ist für
halt
international
involviert
Rugby.
in dem Paket, also Maul sozusagen, und der Gedränge von Italien wollte den Ball gerade rausnehmen und wegspielen. Und er haut einfach auf der Hand von der Gedränge ab, was eindeutig verboten ist und gleich so eine Gelbe. Also es ist nicht mal ein Strafschritt, sondern man weiß, das wird eine Gelbe gerade sein. Und er war bei Bewusstsein, also außer er hatte irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen, er wusste genau, was er tut. Und was bringt das die Mannschaft? Nix. Wenn der Schiedsrichter oder TMO das nicht sieht, was hat damit gewonnen? Gar nichts. Null. Nada. Das ist so das Thema. Was man aber sagen muss, und das haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche auch gesagt, ist, er hat gerade seine Mutter verloren. Also ich weiß halt nicht die persönliche Verbindung, diese ganzen Sache. Aber er scheint halt nicht so auf dem Level zu sein, dass er halt so da die Mannschaft führen kann. Aber Borthwick stellt ihn halt immer wieder auf und hat in den letzten Spielen mega früh immer runtergenommen. Was ist das für ein Zeichen? Also vielleicht hätte Borthwick einfach missen müssen. Read the room. Vielleicht kann er Itoje einmal so ein bisschen komplett Rugby-Detox machen für eine Woche oder so. Und das verstehe ich halt nicht. Also Borthwick sehe ich da in der Pflicht. Toji erst recht, weil er da sagt, ich kann das spielen und spielt und das halt macht. Ich will halt nicht komplett den Schuld auf ihn geben, dass sie verloren haben, aber er ist maßgeblich daran beteiligt, weil die waren einmal im Unterzahl, die verlieren den Kapitän und verlieren auch so ein bisschen den Kopf grundsätzlich. Und danach haben die wirklich das Spiel verloren. 64. Minute Toji gelbe Karte. 71. Minute Versuch von Italien, Game Over. Und
Ah, ich würde noch ein bisschen auch noch, na, ich würde noch ein bisschen vorher gehen, dass halt, also England liegt, also England spielt ein okayes Spiel, liegt vorne, liegt dann irgendwann 18-10 vorne. Ich fand, Ben Spencer hat ein gutes Spiel gemacht. Man hat leider nicht so viele Punkte mitgenommen. Das ist das alte England. Also das Positive für England ist, dass man zumindest nicht in den ersten 20 Minuten gleich drei Versuche kassiert hat. Andererseits ist Italien auch das zweitschlechteste Team immer noch in den Six Nations, muss man trotzdem noch sagen. Aber das Positive ist, also ich glaube, England wollte auf keinen Fall wieder so früh in Rückstand geraten, irgendwie dann damit unter Druck geraten. Das haben sie geschafft. Was sie nicht geschafft haben, ist die Red Zone Entries in die 22 irgendwie zu kapitalisieren. Also daraus Punkte mitzunehmen. Und das ist schon das Problem, die gesamte Six Nations. Trotzdem, weil Italien nicht so großartig gespielt hat und eigentlich auch selber wenig Akzente gesetzt hat, hat AS England trotzdem nicht geschafft, es irgendwie in Punkte zu verwandeln oder da weit davon zu ziehen, sage ich mal so. Also und, beziehungsweise Italien hat es auch nicht geschafft, dann selber zu punkten. Also ich glaube, Italien hat bis zur 20. Minute oder bis die ersten drei Punkte gefallen sind, waren sie gar nicht in der 22. Also aber England muss ich fragen, okay, wir haben jetzt zumindest die ersten 20 Minuten keine drei Versuche kassiert, aber wir waren zwei, drei Mal in der 22. Entweder silly penalties oder beim Lineout geht der Lock hoch, der Ball geht runter, poppt irgendwie raus. Und das sind halt so super Detailfehler, wir sagen es immer wieder, im internationalen Rugby entscheidet sich es an wenigen Szenen und das sind dann die wenigen Szenen. Ne? Und ich denke, dass halt Italien kriegt in der 52. die gelbe Karte, der Hooker, auch wegen einer Brainfart-Aktion. Man liegt dann, glaube ich, 18-10 vorne und dann kriegt Sam Underhill die gelbe Karte. Und dann nochmal 10 Minuten später oder 8 Minuten später Mario Itoje.
Ich kriege noch dazwischen. Nicotera kriegt gelbe Karte, runter. Das heißt, Italien fehlt den Hagler. Es kam zu einer Gasse. Wer wirft ein bei der Gasse?
Die 7 oder Lamaro. Die 8?
Lamaro, also Kapitän.
Ja.
Die 6. Was würdest du, wenn du schlau wärst und auf Unterführung Level spielen würdest, du merkst, aha, Hagler ist raus, der immer einwirft. Jetzt kommt irgendein Dude, der nie in sein Leben eingeworfen hat, vielleicht, oder? Ne? Wo werden die hart hinwerfen? Ersten Block.
Zu 90% nach vorne. Weil
was
der nicht
England
in die Mitte oder nach hinten werfen kann.
Das hat England gemacht? Nicht mal einen Block
nicht
gestellt.
Hochgegangen.
Guy Pepper ist einfach von Boden gehüpft. Keine Chance. Also, das ist das Level of Detail. Ich sage dir einfach mal, Joe Schmidt wurde halt kritisiert für Detail oder Detail-orientated. Das ist irgendwas, was uns auffällt. Und wir sind nicht so Detail-orientated.
Ja, also ich meine, wir kriegen kein Geld dafür, 200.000
Pfund pro Jahr. 60. 70. Minute, whatever, die verlieren dann Hagler, wir können den Sack zumachen, wir müssen nur einen Block stellen und dann werden die Gasse safe verlieren oder wir werden es gewinnen und du stellst nicht mal einen Block. Das ist halt nicht auf dem Level. Ja. Und ich finde ganz interessant dazu, ich höre es selten, weil ich einfach nicht die Zeit habe, aber jetzt habe ich kurz bei Ben Youngs reingehört und ich habe ihn noch nie so, also Ben Youngs ist meist relativ cool und gelassener Dude.
Ja.
Ich habe ihn noch nie so aufgeregt erlebt und das ist jemand, der bis vor kurzem in England Setup war und für Leicester gespielt hat, wo Borthwick auch Trainer war.
Über 100 Spiele hat.
Und das heißt, er weiß ganz genau, was Borthwick bringt und was Borthwick nicht bringt. Und der war halt relativ kritisch sozusagen gegenüber das Gesamte. Und das Ding ist, wenn du jetzt so auflistest in England, also weg von diesem Spiel und zoomst halt so kurz raus, England hat eigentlich in den letzten Jahren alles geändert oder verändert, damit die Nationalmannschaft Prio 1 ist. Ja. Also die Clubs umorientiert, die Art und Weise, wie die Spieler freigegeben werden, Idee von Central Contracts und so eingefügt und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann stellen die halt jemand rein, der ohne große Erfahrung als Nationalmannschaftstrainer ist, der jetzt scheint so systematisch irgendwie unerfahren zu sein bei manchen Sachen. Du hast es ja erwähnt, Jamie George hat 75 Minuten gespielt. Und ich hatte dir letzte Woche gesagt, dass jemand ihn beobachtet hat im Spiel gegen Irland, hat gesagt, der joggt halt so ein bisschen rum und setzt sich so ein bisschen ran. Jamie George war eins von den stärksten Ballträger von England und der Dude hat gesagt, er hört nächstes Jahr auf.
Ist 35 auch, ne?
Also, und spielt 75 Minuten und da steht Kaundicki auf der Bank. Also, wie scheiße muss Kaundicki sein, dass er nicht da reinkommen kann, um das Spiel zu retten? Gibt es keinen anderen Hakler in ganz England? Und das ist das, wo ich bei mir denke, so irgendwie müssen die halt wechseln. Die können halt das Spiel gegen Frankreich gewinnen oder whatever. Aber wenn England was machen will bei der Weltmeisterschaft, müssen die halt wechseln und müssten halt tief in die Tasche greifen und einen Big Dog ranholen. Und Big Dog weiß ich halt nicht. Vorher hätte ich gesagt, O'Gara steht hoch auf der Liste. Vorher hätte ich gesagt, Scott Robertson steht hoch auf der Liste. Ich weiß halt nicht bei den beiden jetzt. Farrell kann ich mir nicht vorstellen, dass er zu England zurückgeht.
Nee, vielleicht Saracens,
Aber was ich halt sagen will, und gerne würde ich halt auf England noch mehr rumhaken.
ja.
Das mache ich aber im Privaten mit Jan dann später. Man muss sich einfach vorstellen, 2012 hat Irland gegen Italien in Italien gegen Italien verloren, weil viele Verletzungen und bla 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 und
Ja.
whatever. Und das war irgendwie so ein Line in the Sand-Moment. Also da hat Irland dann beschlossen, okay, Trainerwechsel, Änderung, bla bla bla. Und dann kam Jo Schmidt und so weiter und so fort. Es ist halt nicht so spät zu wechseln. Und ich glaube halt, ich will halt nicht sagen, dass Borthwick so ein schlechter Trainer ist, aber ich glaube, die Ausreden sind jetzt dünn. Also er hat einfach das großen Playerpool, der hat extrem gute Leute und hat so ein relativ basic System denen gegeben. Und Entschuldigung, dazu muss man halt sagen, die Spieler haben einfach wenig Verantwortung übernommen. Aber das ist, wo es bei mir so loslöst. Im Fußball würde man sagen, wenn man jetzt eine Fußballmannschaft wäre und ein Trainer wäre, würde man sagen, die Spieler selber haben keinen Bock auf den Trainer und verkacken ein bisschen absichtlich, weil er den Trainer weg haben wollen. So sieht es ein bisschen aus, wenn du
Ja.
das mit zum Beispiel mit der Gasse nicht machst. Das müsstest du doch wissen.
Ja. Ah, stimme ich zu.
Punkt. Ausrufezeichen.
Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt aber mal die Spiele davor betrachten, also meinst du, George Ford kickt absichtlich zweimal nicht richtig zur Gasse?
Nee,
Also
das nicht,
irgendwie.
aber nee, das nicht. Also so eher so im Sinne von, wenn die merken, oh, es wird jetzt hart, jetzt werden halt wirklich Leaders gebraucht, da hast du gesehen, da war keiner. In
Ja.
jedem Spiel, wo es eng wurde und man hat gemerkt, wir müssen uns ransetzen, hat keiner Bock. Alle Spiele sind gleich verlaufen. Wo es wirklich dann, Plan A hat nicht funktioniert, läuft halt nicht so gerade. Naja, was soll passieren? Wir können ja verlieren, es passiert ja eh nichts.
Ja.
So die Mentalität. Und ich will nicht, das ist vielleicht nicht so ein absichtliches, aber so ein bisschen so ein mentales von, ja, wir haben jetzt zwei Spiele verloren, noch ein Spiel zu verlieren. Also was, das endet ja nichts. Was kostet die Welt?
Ja, aber
Weil keine von
ja,
den Spielern, wer sieht da Konsequenzen? Niemand sieht, die Stürmer waren Kacke gegen Schottland und Irland und alle Stürmer sind dran geblieben. Er hat die ganze Hintermannschaft ausgewechselt. Was war das für ein Zeichen? Jamie George läuft halt nur rum, spielt 75 Minuten. Was muss Cowan Dickey denken? Was ist denn Motivation von Cowan Dickey gerade? Er sagt, ich kann machen, was ich will. Ich spiele halt für den Dude 5 Minuten. Kein Bock. Ich weiß halt nicht.
Und ich
So
komme
kommt mir
rein,
vor.
als wir hinten liegen, ne? Und dem Ding und dem Spiel
Und
hinterherlaufen, ne?
das Spiel ist schon vorbei. Mit
Ja.
5 Minuten, Spiel ist schon vorbei.
Ja, also es ist jetzt, ne, einige haben gesagt, ja, England it's they're not far off. Ich meine, das haben wir 2024 gehört, als irgendwie die Spiele auch immer so knapp verloren gegangen sind. Dann ist das Pendulum in die andere Richtung ausgeschlagen und dann waren alle irgendwie auf so einem riesen Höhenflug und nach dem Autumn Nations Day haben alle gesagt, aber wir müssen jetzt eigentlich Südafrika spielen, ne? Weil wir sind jetzt hier eigentlich die Nummer zwei oder wenn nicht sogar die Nummer eins in der Welt. Und jetzt ist es krass wieder in die andere Richtung ausgeschlagen. Also ich glaube, irgendwo glaube ich schon, dass England nie richtig schlecht war, aber auch nie richtig gut, sondern irgendwie immer dazwischen. Und es ist die Frage, liegt es, ja, wahrscheinlich liegt es, es ist ein Mix von allem. Es liegt an Borthwick, es liegt an den Assistant Coaches und es liegt an einigen Spielern. Ich weiß aber auch nicht, was die Lösung ist. Für mich die Szene des Spiels, also der Versuch, hast du dir mal den Versuch von Italien in der 72. Minute genau angeguckt?
Oh,
Wer da
jetzt, was kommt?
wirklich nicht arbeitet? Also ich meine, es ist irgendwie so ein weirder Crossfield-Kick von Gabisi. Monte Ioane fängt den. Tom
Ist
Roebuck ist
okay.
da, tackelt Monte Ioane gar nicht. Er passt, glaube ich, zu Menancello. Menancello läuft einfach über Daly rüber. Und
Ach so,
Tom
ja, das
Roebuck,
war krass.
hä?
Ja, das war Daily, war krass, das sah aus wie Jonolulu.
Das ist schon mal weird, aber wenn man die ganze Zeit sich die Szene anguckt und sieht, wie wenig Tom Roebuck arbeitet und wie langsam er läuft und wie er auch nicht dazu irgendwie, er orientiert sich dann zum Ballträger, schaut dann gar nicht, wer noch rechts da läuft und dann kriegt ja der eingewechselte Outside Center den Pass und also Myron legt dann den Versuch, denke ich, ne, und sowas. Genau, und also da fehlt irgendwie die Einstellung von Tom Roebuck und das dann vielleicht hast da spielt
Aber
das
das
da
ist
rein, was du gesagt hast.
ja genau das,
Ja.
wenn du jetzt bei der Club machen würde, also wir hatten ja bei dir bei Ohne Führung mal geschaut und du hast gesagt, so manchmal. So, du gehst, also keine Ahnung, jetzt nehmen wir dich, weil es ein bisschen leichter ist. Du gehst halt rein, knallst jemand um, gelbe Karte, okay. Was passiert dir? Nächste Woche startest du auf jeden Fall. Knallst den nächsten Dude um, gelbe Karte. Was ist da konsequent? Startest nächste Woche, ist egal. Und mit der Einstellung, weil du bist untouchable. Also du bist untouchable. Man kann sagen, ich mache halt, was ich will. Du hast ja auch gesagt, Leuten schimpfen sich gegenseitig, keine Ahnung, pf, ja, keine Ahnung, wir brauchen nicht. Aber es ist bei England nicht so. Wenn du halt jetzt sagst, keine Ahnung, Roebuck arbeitet halt nicht, dann sorry, Bro, next stop. Also haben die gar keine Ecken. Und so noch ein krasses Beispiel, also vielleicht als letztes Beispiel zu Wahnsinn, war halt quasi diese Ankick von Smith, also Finn Smith. Und da siehst du Cramp. Also legt
Cramp,
sich nicht hin, aber sein linkes Bein durch. Boom, Game over. Dann wechselt quasi die Kamera direkt auf Marcus Smith, der sitzt auf der Bank und sagt. Und dann, ne, und dann vergingen hat, einige Minuten hat. Und dann wurde hat Marcus Smith eingewechselt. Für wen? Ah, nicht Finn Smith auf jeden Fall. Du denkst halt, what? Also gucken wir dasselbe Spiel.
Elliot
Jelonch
Daly.
als Spieler des Tages, der hat nicht mal gespielt für England oder Italien. Ah, trotzdem Jelonch. Okay, also dann haben wir wirklich ein anderes Spiel geguckt. Das fängt also von vorne bis hinten nicht. Wenn wir, es ist einfach zu einfach für uns als Rugby-Fans und mit ein bisschen Erfahrung, es ist zu einfach für uns, das auseinanderzunehmen. Dann musst du dir vorstellen, was machen die Leute im RFU oder wirklich die echten Pundits, die das quasi untersuchen. Wie die Details, also
Ja.
diese mit der Gasse, das ist ein absoluter Basic, das schaffst du in jeder Mannschaft. Wenn deine Mannschaft das nicht machen würde, würde ich sagen, ja, Amateur-Rugby, alle sind nicht auf dem Level, bla bla bla. Alles, was im professionellen Bereich da würde sagen, sorry, Guy Pepper ist alleine und hüpft halt hoch. Guck mal die Zähne halt an. Guck, er hüpft halt hoch. Lamaro ist halt da. Sorry, Bro, stellst in den ersten Block. Super easy.
Ja.
Haben wir ja nicht gemacht. Das zeigt auch was Größeres. Was das ist, was das Größere ist, ob sie keinen Bock haben oder für Borthwick nicht spielen oder grundsätzlich keinen Bock haben, I don't know. Aber das ist halt ein tieferes Problem. Das Potenzial bei England, das was scary ist, das Potenzial ist halt mächtig bei England. Weil die haben extrem viele Spieler und
Ja.
extrem viele gute Spieler.
Und Geld
Und
eigentlich
ich.
auch.
Und Geld auch. Und ich glaube, es gibt genügend Coaches out there, die dir dann Arm und Hand abreißen würde, um den Job zu haben. Und es gibt genügend gute Leute, die innerhalb von 12 Monaten, wenn jetzt Borthwick raus, 12 Monaten bis zum nächsten Six Nations und 18 Monaten bis zum Weltmeisterschaft, die sagen würden, love it, let's go.
Mal schauen. RFU hat gesagt, ja, wir stehen ja voll bedingungslos hinter Borthwick. Das erinnert mich damals an Angela Merkel, wenn irgendwelche Leute Mist gebaut haben und Angela Merkel gesagt hat, ich be be bedingungslose Unterstützung für die Person. Und eine Woche später war die Person dann ihren Job los.
Genau.
Ja, ich bin
Also,
gespannt.
die haben gesagt, wir unterstützen ihn voll und ganz, das ist richtig. Bis Samstag, wenn die verlieren, dann ist Game over. Dann ist er raus. Sorry.
Und ich meine, du willst nicht gegen ein Frankreich in Frankreich spielen, was gerade teilweise desolat, off the
Keine
track,
Chance.
auswärts verloren hat, mit 50 Punkte eingeschenkt bekommen hat. Ne?
Keine Chance.
Gut, wir haben jetzt wirklich
Also
genug
England würde
auf.
ein richtiges, also richtig auf den Arsch bekommen.
Ich werde da sein, ich werde berichten. Wir haben genug auf England rumgehalten, Italien historischer Sieg eingefahren, ohne dafür selber viel tun zu müssen, muss man halt
Achso,
sagen.
ja, ich habe noch Punkte, sorry, oh ja. Doch, ich habe noch mehr Punkte. Ich gehe selten bei so YouTube-Comments ein, aber ich weiß nicht, ob es die Zusammenfassung war. Ich glaube schon. Es sind zwei Sachen. Itoji wieder, dass alles nicht so ganz stimmt bei ihm. Der hat irgendwie kurz nach mit dem Interview, kurz danach, hat nicht gesagt, ey, Italien, Glückwunsch, toll, tolles Team, bla bla bla. Das ist irgendwie nicht so charmant. Und das andere Ding, und das ist mir nicht aufgefallen, aber schau es dir mal an. Nach dem Spiel ist halt so ein grundsätzliches Ding beim Rugby, klatscht du die andere Mannschaft ab, ne? Laufst du durch die
Ja.
Gasse, klatsch, 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 alles gut. Itoji, gar nichts.
Oh, das ist nicht
Und das
gut.
ist halt so eine Sache, das sind minimalen Sachen, aber all diese Mini-Sachen zusammen,
Sind
das ist
Puzzlestücke
halt so
im Gesamt.
Respekt. Ne? Und da, die Engländer sind normalerweise die arroganteste, die halt so sagen, hier, the game und England und Rugby und Web Alice und diesen ganzen Bullshit. Und da ist halt jemand, der das alles verkörpern soll und sagt, pff, fuck it. Und das ist halt so, ich denke so, sie werden nicht sagen, sore loser, das hat damit nichts zu tun, das ist einfach so irgendwie so, irgendwas stimmt in gesamten Kultur, das Feeling, irgendwas ist da nicht. Stimmig. Aber
Oft.
also Italien, müssen wir nicht sagen. Also ich glaube, das Coole bei dem Spiel von Italien jetzt ist, sehen wir die anderen Spiele, wie die gespielt haben. Und besonders, weil manche Leute gesagt haben, ja, also Italien ist noch besser, als wir gedacht hatten. Und die Siege für zum Beispiel Irland und so ist halt, setzt es in nur ein bisschen anderen Kontext, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Let's see. Ich habe das Gefühl, dass nur so vorausschauend, dass irgendwie Wales vielleicht doch gegen Italien gewinnt. Ich weiß nicht warum. Aber
Es
naja,
ist nicht
kommen wir mal gleich
unwahrscheinlich,
dazu.
es ist eine gute Überleitung schon. Ich meine, das Spiel, weil es Freitagabend war, ne? Also jetzt hören wir auf mit Italien, England, Nonne, ne? Wir müssen jetzt weitermachen. Wir sind schon über unsere Zeit. Freitagabend, ich war noch erkältet und komplett neben der Spur. Irland gegen Wales. Ja. Stille.
Genau, man muss halt sagen, Wales, sehr basic Gameplan, mega gut ausgeführt. Alles, was sich bewegt, tackeln wir halt um. Und Irland hat so teilweise mit da reingespielt, mit One-Eyed-Runners und dann gesagt, okay, tackelt mal das. Ich habe mal vor einer Weile gesagt, es fehlt bei Wales so ein, zwei Top-Top-Leute. Ich bin immer noch davon überzeugt. Die nähern sich aber so ein komplettes Mannschaft und es fehlt trotzdem so ein, zwei so X-Factor-Leute.
Ja.
Weil dieses Tackling und so dieses, was wir von Gatland damals kannten und Sean Edwards, einfach alles, was sich bewegt, tackeln. Das haben die gut. Im Angriff war es so ein bisschen so wenig, was sie geliefert haben und deshalb haben die Punkte auf dem Tafel so am Ende noch gefehlt, würde ich halt sagen. Aber am Ende 240 Tackles made zu 157 von Irland. Keine Ahnung, manche Leute haben 20 bis 30 Tackles gemacht. Das ist rekordverdächtig. Alex Mann war, glaube ich, nur am Tackeln, hat sonst nichts gemacht, hat einfach nur getackelt. Irgendwie auch in der Halbzeitpause wahrscheinlich. Genau, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich fand einfach so im Angriff fehlt einfach so ein bisschen, irgendwie so ein klein bisschen,
Weiß.
ja, X-Factor von Rhys Samard, von ein, zwei anderen Leuten, fehlt halt auch was. Aber ich glaube so mit Tandy und mit der Konzept und wie die sind und sind auf dem richtigen Weg, das sind positive Zeichen. Auf irischer Seite fand er halt, dass sie, man muss so ein bisschen sagen, trotzdem einen Bonuspunkt gewonnen haben zu Hause. Ist eigentlich alles gut. Hätten mehr Punkte holen müssen, aber ich glaube, Wales war einfach extrem stark und hatte Bock auf Verteidigen. Und hat es einfach Irland sehr schwer gemacht. Positiv zu erheben, Tom O'Toole, Loosehead, normalerweise Tight Head Prop, sehr starkes Spiel. Jack Conan war extrem stark.
Ja, auch.
Muss man sagen, McCloskey wieder, Balakun wieder. Grundsätzlich einfach die Leuten, die
Kelleher war
top
stark, viele
Keller war
Fantasy-Punkte.
stark, ja. Also die Leute, die bisher ein sehr gutes Turnier geliefert haben, Ty Burren zum Beispiel auch, waren sehr stark. Und Leute, die so ein bisschen so, wo wir so ein bisschen ein Fragezeichen haben, haben weiterhin so ein Fragezeichen.
Alle cool.
Also, nee, Balkun gar kein Fragezeichen, war super
Ja.
stark.
Aber bei dem
Also,
Versuch von Rice Care sah er aber nicht so gut aus, ne?
ja, also ich glaube, es sagen halt viele Leute, aber du musst dir halt vorstellen, also wenn du ein paar Phasen zurückzoomst, also zum einen war Gibson Park, der so einen Last-Ditch-Tackle gemacht hat, dann versucht Doris nochmal einen Kontakt zu stören, das ist unnötig. Und dann hätte eigentlich früher rausschieben müssen. Und dann ist Furlong als zweitletzter Verteidiger. Und diese Aufstellung willst du halt nicht haben. Und die Lücke entsteht, weil Furlong die Lücke zwischen wo er
Langsam ist.
ist und wo Balakun ist, nicht schließen kann. Balakun will halt eigentlich schon raus auf der Verteidiger. Und von hinten kommt kein Kommando von Osborne zu sagen, hey, ich habe den letzten Dude. Und da ist einfach die Lücke, weil Furlong nach 40 Minuten platt war und weil Doris einfach nicht schneller rausschiebt. Also klar kannst du bei Balakun, aber das sind viele Leute schuld, würde ich halt sagen. Sieht am Ende bei Balakun am schlimmsten aus, aber Curry hat einfach super viel Wheels auch da mal durchgekommen.
40 Meter noch gemacht. Unglaublich, sowas sieht man selten.
Ich finde zum Beispiel bei Furlong an sich ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Oft sah er so im Offenen nicht so aus wie seine alte Stärke. Stockdale ist nicht die Lösung auf 11. Ich bin ein großer
Anscheinend nicht.
Fan, aber es hat nicht ausreichend. Und das sind so ein paar Fragezeichen für Spiel gegen Schottland, wo ich noch sagen muss, weiß ich nicht. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich stimme dir größtenteils zu. Wenn ich jetzt so nochmal auf die Startfünfzehn schaue, das sind alles, also Andy Farrell hat jetzt hier nicht die Mega-Experimente gemacht, ne? Ich glaube, er hat Wales wirklich ernst genommen. Und wie du sagst, also so viel Neues, die vorher schon stark waren, waren jetzt auch stark. McCloskey immer noch gut, ja. Balekun, kannst du jetzt vielleicht mehr zu sagen als ich. Ich frage mich, wer wird, na gut, man muss das letzte Spiel abwarten. Wer wird als der große, gibt es große Gewinner hier aus der Runde von den Six Nations für Irland? Ist das vielleicht Jamie Osborne, also Jacob Stockdale ist es nicht. Ja,
Also
Versuch.
vom gesamten Turnier, also ja, also McCloskey auf jeden Fall. Also McCloskey
McCloskey,
hat
was mit Osborne?
Osborne hat sich sehr gut durchgesetzt als 15. Also es ist nicht nur so, ist mal eine Option, sondern hat sich, also Keenan durfte nicht gleich reinmarschieren in die Mannschaft, hat sich sehr gut präsentiert, finde ich
Ja.
tatsächlich.
Jack Crowley hat's.
Balakun hat sich versetzt, also Balakun ist gesetzt auf 14, meines Erachtens.
Ja.
Im Sturm ist Tom O'Toole auf jeden Fall eine echte Option für Loose und Tighthead Prop. Das hätte ich vor dem Turnier halt nicht erwartet.
Ja.
Und Tyke Byrne muss als zweite Reihe oder dritte Reihe, aber immer auf dem Platz stehen. Das ist einfach
Unglaubliche
gesetzt.
Maschine, der Typ. Das ist die Diesel-Engine von deinem Tanker. Die immer funktioniert, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja. Kein besonderes Spiel, müssen wir nicht ins Detail. Die anderen Spiele waren um einiges spannender. Paar schöne Versuche. Wales mit unglaublicher Stärke. Tacklings ist auf dem richtigen Weg, wie gesagt. Haben so langsam auch so ein Center-Combo gefunden. Vielleicht im Back Three. Josh Adams, okay. Brauchen die vielleicht nochmal eine Lösung? Auf 10 brauchen die so dauerhaft eine Lösung. 9 haben die. Klasse. Sturm haben ja auch sehr starke Leute. Also es fehlt halt nicht viel. Meines Erachtens bei Wales fehlt wirklich zwei Top-Top-Leute da rein. Also vielleicht haben die noch Leute, die wir nicht kennen in den nächsten 2 Jahren oder so. Fehlt nicht viel.
Wenn Italien so spielt, wir spielen in Wales, ne? Wie sie gegen England gespielt haben, dann würde ich jetzt gerade
Genau.
Geld auf Wales setzen.
Exakt.
Müssen wir natürlich mal abwarten, wer verletzt ist, wer genau spielt und so weiter und so fort. Aber ich denke, Principality Stadium, also es gibt noch Motivation. Auch gegen Schottland hat man sich reingehangen und ja, Schottland hat ein paar Sachen liegen lassen damals, das war ungenau. Und wenn Italien nicht spot on ist, kann das Momentum locker in der 55. 60. Minute auch in Wales Richtung ausschlagen. Ich meine, so sehr wir es Italien wünschen, auch weiter hoch
Ja.
zu finishen,
Ja.
ne, hätte ich auch nichts dagegen, dass Wales auch mal wieder einen Sieg einfährt.
15:10 Uhr spielt Irland gegen Schottland in Irland. Würde ich auf einen Heimsieg tippen. Wales 17:40 Uhr gegen Italien in Wales. Würde ich, glaube ich, auch auf Wales tippen. Und Frankreich 21:10 Uhr gegen England. Le Crunch, Big G ist halt da vor Ort in Paris. Würde ich auch auf einen Heimsieg für Frankreich
Jo,
tippen.
wir sprechen uns wahrscheinlich nochmal Donnerstagnachmittag.
Genau.
Mittag, Vormittag, mal gucken.
Tabelle ist quasi relativ eindeutig. Frankreich und Schottland beide auf 16 Punkte, gleich, punktgleich. Punktedifferenz, das hat mächtig für Frankreich durch diesen Einbruch am Ende bei Schottland. Irland hat noch eine Chance, theoretisch auf den gesamten Sieg
Ja,
mit
verrückt.
14
Muss auf
Punkte,
England
aber
hoffen.
müssen auf England hoffen und keine
Schottland.
Bonuspunkte und.
Aber
Ja,
nichts.
werden wir mal sehen.
Wie kann die Six Nations 2027 diese Six Nations 2026 überbieten? Also wie gesagt, also wir sind schon so verwöhnt und auf so, wir sagen, ah, hier Wales, Irland war jetzt nicht das tollste Spiel,
Ja, genau,
Frankreich, Italien war auch nicht das geilste Spiel. Aber wie gut waren bitte schön alle oder die meisten anderen Spiele und was für Highlight-Spiele, was haben wir hier? Ne? Es liegt natürlich viel daran, dass alle immer England schlagen wollen. Aber wie viel Entertainment hat uns das geboten?
a lot, a lot.
Und alle kommen, wir lagen falsch, größtenteils gut. Frankreich steht jetzt oben, aber trotzdem, Frankreich ist nicht durchmarschiert. Ich hatte auf England getippt, lag falsch. Alle haben gesagt, England und Frankreich werden davon profitieren, dass es nur eine Pause, ein Pausenwochenende gibt. Das ist zumindest schon mal nicht eingetreten, falls du
Wir
dich daran
müssen,
erinnern kannst.
ja, müssen wir auch schauen. Also Fantasy widerspiegelt auch so ein bisschen unsere Predictions. Du bist komplett
Ja.
abgedriftet. Ich bin auch komplett im Mittelfeld irgendwo gelandet. Hugh let the dogs out. Top-Platz. Also ich würde halt sagen, es geht um die Wurst, um den Top-5-Plätze. Ryan Rugby, Enomelo, Hockey God, Ginge,
Hinsch.
Gigi Ref, Domi Reinisch. Also alten Bekannten bei uns. Liegt die Spanne zwischen 19, also 1908 Punkte und 1974 Punkte. Da würde ich sagen, ist alles noch drin.
Das kann ein Super-Sub sein und ein Kapitän falsch ausgewählt oder ein Prop,
Exakt.
der Versuche legt oder so. Genau.
Du wolltest vielleicht noch mal ein, zwei Minuten über Deutschland gegen Schweiz sprechen?
Ja, also wir sind abgestiegen, 35, 25. Ich habe das Spiel so, also die erste Halbzeit im Schnelldurchlauf geguckt, gelbe Karte bekommen, orangefarbene Karte, glaube ich, bekommen. Ja, da wird es halt schwer, wenn man auswärts spielt in so einem Spiel. Man kann zwar noch mithalten, aber selber weniger Akzente setzen, wenn man auf einmal nur noch mit 13 Leuten spielt. Hat man sich das Leben vielleicht selber ein bisschen schwer gemacht. Lineout war nicht so gut. Schweiz hatte ich das Gefühl, in den Ballvorträgen, in den Carries mehr dominanter gewesen, mehr über die Gainline gekommen, haben als auch nicht super gut gespielt, aber ja, das hat Deutschland so manchmal, das, was ich gesehen habe, ein bisschen gefehlt bei den Ballvorträgen, die Dominanz. Ja, 10 Punkte Unterschied, jetzt geht es dann halt gegen illustre Teams gegen Polen, Tschechien, Schweden. Ich weiß nicht, was überhaupt noch vielleicht im Sommer passieren wird, ob nochmal diese Rugby Europe Championship verkleinert wird von 6 auf 8 Teams und ob dann nicht sowieso 7 und 8 absteigen. Es gibt jetzt noch die Finalspiele in Madrid. Ich glaube, da spielen wir gegen die Niederlande. Ja, müsste noch mal ein ganz anderer Pott sein, aber ich will auch niemanden rumhacken, die sich da engagieren, die mit geringsten Ressourcen ausgestattet das Ding am Laufen halten und auch nicht auf die Spieler, die irgendwie noch 500 € für jedes Spiel zahlen müssen und neben ihrer Arbeit noch eine Menge Zeit investieren müssen, auf irgendwem rumhacken. Es ist nicht eine Sache, mit der man Deutschland Rugby fixen kann, Rugby Deutschland fixen kann. Es sind viele Puzzlestücke müssen da zusammenspielen, Leute müssen sich reinhängen. Ich denke auch, wir alle sind Rugby Deutschland, sozusagen. Wir sind alle Mitglied bei Rugby Deutschland. Wir haben nur 16.000 oder 12.000 Mitglieder. Wir haben sehr wenige 15er Teams. Sowohl die Quantität als auch die Qualität fehlt leider. Da muss man, ja, mal Bestandsaufnahme machen. Ich glaube, der Rumänien-Sieg hat einiges überdeckt. Rumänien war auch eigentlich nicht so stark, ne? Und da haben dann viele gedacht, oh ja, jetzt klappt's und so. Aber schaut mal auf die letzten 2, 3 Jahre zurück, wie viele Spiele gewonnen und verloren wurden. Und mittlerweile sind Portugal und Spanien schon mehr out of reach. Ja, dazu noch eine abschließende Sache, eine zweite Bundesliga. Rugby Neckars Ulm hat sich, glaube ich, abgemeldet. Keine Spieler mehr. Das heißt, in der zweiten Bundesliga Südwest gibt es nur noch 7 statt 8 Teams. Ich glaube, die verbleibenden Spieler werden bestimmt nach, weiß nicht, Rottweil, Stuttgart, Heidelberg gehen oder aufhören. Dazu spielt noch ein Luxemburger Team in der ersten Liga, ein Luxemburger Team in der zweiten Liga. Ja, damit wird es nicht einfacher. Ja, und was ist mit Jugendrugby? Wie viele Jugendspieler gibt es? Wie kann man die entwickeln? Oder kann man die nicht entwickeln? Das sind alles Fragen, weil die müssen sich einige Leute stellen, die, oder wir alle müssen die uns stellen, wenn es irgendwie vorwärts gehen soll. Und irgendwie in irgendwelchen Kommentar von irgendwas zu kommentieren, bringt halt auch wirklich absolut niemanden weiter. Es gibt genügend Rugby-Vereine vor Ort, die, sorry, und auch Rugby Deutschland, die genügend helfende Hände brauchen. Ja, okay, Ansprache zu Ende.
Genau, das sind gute abschließende Wörter. Genießt auf jeden Fall Super Saturday, Last Day of Six Nations am Samstag und Big G genießt die Zeit in Paris. Trifft mal viele gute Entscheidungen in der Bäckerei, bitte. Und wir wünschen dir viel Spaß und viel Glück. Euch zu Hause viel Spaß und viel Glück beim Zuhören, Zuschauen. Und wir hören uns Anfang nächste Woche nochmal bei Vorpass.
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.